Luke Humphreys zementiert seine Vormachtstellung, gewinnt das European Tour Event in München mit einem atemberaubenden Turnier. Martin Schindler zum zweiten Mal auf der European Tour im Halbfinale und Riccardo Pietrzko macht aus seinen Gedanken keine Mördergrube. Darum geht's jetzt hier bei Checkout.
Hier ist Checkout, der Sport1 Darts Podcast mit Kevin Schulte und Micha Wattenberg.
Willkommen zu einer neuen Folge von Checkout. Das ist der Sport1 Darts Podcast. Jede Woche zweimal neu. Guten Morgen, guten Tag, guten Abend an die Empfangsgeräte da draußen. Danke fürs Einschalten. Wir sprechen heute vor allem über das Osterturnier in München. European Tour Event Nummer 2 ist gespielt und der Weltmeister hat erneut beeindruckt. Außerdem gibt es das wöchentliche Premier League Update mit einer kurzen Analyse des Geschehens in der Elite Liga. Ich bin Kevin hier bei Checkout und ich grüße erstmal Podcastpartner Micha. Hi.
Ja, hallo Kevin, guten Morgen. Ich freue mich, hier diese Woche wieder begehen zu können und heute haben wir mal was Besonderes gemacht. Wir haben uns in die Mittwochsfolge endlich mal jemanden geholt, der ein bisschen Ahnung hat, dass nicht nur wir beide hier rumkaspern. Wir haben Vincent Hauff von der PDC Europe hier am Start und du warst das ganze Wochenende in München vor Ort und kannst deswegen exklusive Eindrücke schildern und kennst dich richtig aus. Hallo Vince.
Hallo, servus zusammen. Ja, ich hoffe, ich kann ein paar Eindrücke mitgeben. Ich war am Start das ganze Wochenende, unser Heimspiel sozusagen und genau, hoffe, wir können über einiges quatschen.
Und wer dich nicht kennen sollte, man kann dich schon mal bei einer der Übertragungen gesehen haben, quasi unfreiwillig, so ganz in der Ecke, wenn du dann da beim Walk-on stehst und die Spieler mit dem Video dort aufzeichnest. Also du bist als Head of Media and Communications bei der PDC Europe schon länger aktiv und München, glaube ich, habe ich mir sagen lassen, auch von dir im Vorfeld, das ist schon immer ein ganz besonderes Turnier, auch für euch als Veranstalter, ne?
Absolut, es ist ein besonderes Turnier, wie ich schon gesagt habe, es ist unser Heimspiel, wir haben extrem viele Partner, Sponsoren, Freunde, Familie da übers Wochenende, sehr viele Gäste, ich glaube es gibt kein Event, an dem wir so viele Gäste haben wie beim München Event und ja, es ist ein legendäres Event, Zenit ist eine Institution, die Halle ist riesig, es waren noch nie so viele Zuschauer da wie jetzt am Wochenende und das hat man auch bei der Atmosphäre gemerkt.
Das Wochenende war wirklich super und dementsprechend wird auch diese Folge heute gut gefüllt werden mit Inhalt und Eindrücken. Also es wird wirklich Wahnsinn. Außerdem heute im Laufe der Folge Richtung Ende dann die Ankündigung zur MyDartCourt Championship. Viele haben es vielleicht schon auf Social Media gesehen, darum geht's auch heute. Aber jetzt erstmal das European Tour Wochenende Nummer 2 liegt hinter uns. Kevin Vince, erstmal, ja, wenn wir direkt reingehen, was ist euch in Erinnerung geblieben? Was macht dieses Wochenende für euch aus?
Ja, ich würde einfach mal kurz starten. Natürlich Luke Humphreys, der mal wieder die Geschichten schreibt, jetzt vor allen Dingen nicht dominiert werden kann oder überlagert werden kann von Luke Littler, weil der nicht qualifiziert war, genauso wie das beim nächsten European Tour Event der Fall ist.
Also und beim Nordic Darts Masters, vergiss das nicht.
Ja, da auch nicht, genau, beim Nordic Darts Masters, bei dem wichtigen Major in Anführungsstrichen. Aber Luke Humphreys, sprechen wir ganz kurz über ihn. 108 gegen Luke Woodhouse, 111 gegen Ryan Joyce, Wahnsinnsstart ins Turnier, dann gegen einen bärenstarken Danny Noppert mit 106 weiter da tatsächlich grandiose Darts geworfen. Gegen Gavin Price ist es dann das erste Spiel nach, ich glaube, 14 Partien mit 100 plus Averages, wo er ganz knapp drunter liegt im Halbfinale mit 99,93. Er gewinnt die Partie aber höchst souverän mit 7-3 Legs und im Finale ist es dann noch souveräner gegen Michael van Gerven, 8-1, 112er Average, 6-mal die 180 gespielt, 61% auf die Doppelfelder, 170 auch mitgenommen, also da fehlte ja wirklich gar nichts. Der Mann hat nichts ausgelassen und der ist sowas von gut aktuell und spielt mit einem Selbstverständnis. Ich weiß nicht, Vince, wie du ihn so wahrnimmst, auch hinter der Bühne, aber der scheint ja von vornherein in dieses Turnier zu gehen. So ist mein Eindruck und weiß, dass er es gewinnt.
Ja, auf jeden Fall wirkt er immer selbstbewusst, ist aber trotzdem total freundlich, offen, quatscht mal mit den Leuten so. Also da gibt's auch andere Spieler, die von den Erfahrenen, die wirklich am Spieltag kaum ansprechbar sind. Nee, aber Luke ist wirklich ein super sympathischer Kerl und einfach auch der beste Dartspieler der Welt momentan. Was für mich allerdings jetzt am meisten in Erinnerung geblieben ist vom Wochenende, war auf jeden Fall der Run von Martin Schindler, einfach weil da die Atmosphäre bei den Spielen immer noch mal ein ganz anderes Level ist und ich wirklich da jedes Spiel auch live in der Halle aufgesaugt habe und ich es immer wieder beeindruckend finde, wie groß der Impact ist, wenn ein Deutscher spielt, auch im Vergleich dazu, wenn irgendwelche Topstars, Michael van Gerwen, Peter Wright, Luke Humphries, Gervin Price spielen, es kann nichts toppen, oder es kann, nichts kann einen deutschen Sieg toppen, was die Stimmung angeht.
Ich habe mal noch zwei Fakten und eine Frage jetzt zur Akte Humphries. Erstmal müssen wir sagen, Humphries gewinnt dieses Turnier mit dem höchsten Event-Average jemals. Und zwar mit einem Event-Average von 107,97 Punkten. Also fast 108 Punkte über das gesamte Turnier. Mir fehlen die Worte, das ist geisteskrank. Er spielt den zweithöchsten Final-Average in einem European-Tour-Finale jemals. Nur noch getoppt von Michael van Gerwen, damals in seiner Prime. Das waren die zwei Fakten. Jetzt die eine Frage, Vince. Das Foto von Humphries nach seinem Sieg mit der Spaghetti Bolognese, hast du das gemacht?
Das habe ich gemacht. Wir waren dann oben, wir hatten noch drei Interviews tatsächlich. Dann direkt nach der Bühne sind wir da zurück. Da steht dann die Pressewand. Da war München TV, The Zone und Sport 1 noch am Start, die alle ein Interview gemacht haben. Und dann sind wir hochgegangen und es gab das ganze Wochenende für die Spieler Bolognese und dann hat Luke sich da direkt seine Bolo abgeholt. Ich habe mich umgezogen wieder, mein normales Outfit sozusagen, raus aus dem Anzug von der Siegerehrung. Und dann laufe ich da so vorbei, will eigentlich wieder runter und sehe, wie Luke da sitzt mit dem Pokal und der Bolo. Und ich sage so, Champions Lifestyle. Und er so, ja. Und musste erst mal lachen. Und dann habe ich gesagt, can I take a photo of you? Weil ich das so ein geiles Bild irgendwie fand. Und dann haben wir das Bild gemacht. Dann habe ich es gepostet und es hatte irgendwie nach eineinhalb Stunden 10.000 Likes. Also das ist so ein völlig banales Bild, aber halt einfach so ein kleiner Blick hinter die Kulissen und einfach ein lustiger Moment.
Ja, es spricht halt für den Dartsport, dass die Spieler so nahbar sind, dass man da halt nach dem Sieg dann Luke Humphries sitzen sieht, wie er von so einem runden Plastikteller Spaghetti Bolognese runtergabelt. Also ich finde es schon klasse, so diese kleinen Gimmicks immer wieder.
Auf jeden Fall.
Wir hatten auch noch einen weiteren Mann tatsächlich im Einsatz für Checkout vor Ort, war Jan Todten. Er hat mir die letzten drei Tage in London ja schon zur Seite gestanden bei der WM. Daher kennen ihn die aufmerksamen Podcast-Zuhörer. Jan hat für uns ein paar Eindrücke gesammelt und bevor wir jetzt dann über Michael van Gerwen sicherlich noch sprechen und vor allen Dingen natürlich explizit noch auf Martin Schindler und die anderen Deutschen eingehen, erstmal Jans Sicht der Dinge in Bezug auf Luke Humphries. Wie hat er ihn vor Ort gesehen am Finaltag?
Hallo Kevin, hallo Micha. Ich möchte euch ganz frisch nach dem Finale in München meine Eindrücke von diesem Wochenende und insbesondere dem Finaltag mitteilen. Ich denke, wir haben ein atemberaubendes Finale gesehen, in dem Luke Humphries ja wirklich an seine WM-Form wieder angeknüpft hat und auch mehrere Rekorde gebrochen hat. Er zeigt einfach wieder die Form, die wir bei der WM gesehen haben, in dem Finale beeindruckend mit den 180ern, mit den Checkouts. Er hatte bis zum Halbfinale, hat er in 14 European Tour Spielen nacheinander ein 100 plus Average gespielt, dann im Halbfinale gerade nicht. Aber seine Leistung ist einfach beeindruckend und erstaunlich früh für einen Weltmeister, das haben wir die letzten Jahre nicht gesehen, findet er eigentlich wieder die Form des letzten Herbstes, muss man sagen. Was ich auch erstaunlich fand und was er eigentlich nach jedem seiner Spiele betont hat, war, wie sehr er die Atmosphäre in München genossen hat, die Luke-Luke-Luke-Sprechchöre. Und dass er sowas prinzipiell eigentlich auch vermisst, auch so ein bisschen klang dadurch den Respekt vor ihm als Weltmeister. Und da könnte man natürlich das Thema Littler aufmachen, der den ganzen Glanz abkriegt, obwohl Luke Humphries ja schon wieder ganz gut in die Saison gestartet ist.
Ja, vielleicht müssen wir noch einmal ganz kurz dazu sagen, wir haben hier von Jan Todten, der auch vor Ort war, vier so auditive Schnipsel, an denen wir uns in dieser Folge entlanghangeln werden. Und das hier war jetzt eben gerade der erste Take zu Luke Humphries. Und ich finde das ganz gut, was er da als Eindrücke auch geschildert hat, dass Luke Humphries das gerade gut gefallen hat in München, diesen Respekt, den er da als Weltmeister bekommen hat, der häufig ein bisschen auch vielleicht auf der Strecke geblieben ist, sowohl medial als dann eben auch in den Venues.
Ja, genau so ist die Lage. Wir haben ja schon häufiger drüber gesprochen, dass Luke Littler letztendlich viel von dieser medialen Bedeutung natürlich auch überlagert, weil er einfach so dieser Wonderboy geworden ist durch die WM-Leistung und dadurch Luke Humphries natürlich ein bisschen in den Hintergrund gerät. Ich glaube, in erster Linie kann ich ihn verstehen, dass er das so empfindet, weil es ist ja auch die Realität. Jeder muss sich nur mal mit Darts beschäftigen und wird dann schnell zu der Erkenntnis gelangen, dass über Luke Littler natürlich viel mehr berichtet wird. Und über Luke Littler wird im Zweifel auch dann gesprochen, wenn er gar nicht bei einem Turnier dabei ist. Und trotzdem hat es für ihn, da bin ich überzeugt von, auch einen Vorteil, weil er natürlich so ein bisschen im Deckungsschatten von Littler agieren kann und dementsprechend nicht so in diesen typischen Weltmeister-Blues fällt. Beziehungsweise diese Zeit war bei ihm sehr, sehr kurz. Wenn es wie nimmst du es wahr, jetzt gerade in der Zeit nach dem WM-Titel, Luke Humphries hatte ein paar schwierigere erste Wochen, allerdings auch komplett verteilt nur auf die unwichtigen Turniere und auf den Auftakt der Premier League. Danach spielt er jetzt ja im Prinzip noch viel besser als bei der WM.
Also erstmal ja, nehme ich es genauso wahr. Und das ist ja auch, also das ist, da muss man jetzt auch kein Experte sein, um zu sehen, okay, der Luke Littler-Hype ist größer als der Luke Humphries-Hype. Vor allem, wenn man zum Beispiel im letzten Jahr mit Michael Smith vergleicht. Da kann ich mich noch erinnern, da war wirklich, hat sich alles um Michael Smith und Gabriel Clemens gedreht. Natürlich in Deutschland, aber weltweit war Michael Smith ganz klar im Fokus. Ja, es ist ein bisschen schwierig zu sagen, woher das kommt. Aber klar, Littler ist einfach eine irre Geschichte. Und Humphries, es ist das, was ja viele so ein bisschen kritisieren, beziehungsweise viele können es gar nicht beschreiben. Er ist ja ein super sympathischer Kerl, kann fantastisch Darts spielen, aber viele können sich einfach nicht so an ihm reiben. Er ist nicht so, er polarisiert nicht, er gibt einem nicht so viel, ja, irgendwie was einen anzündet, sage ich jetzt mal. Aber ja, er ist Weltklasse und ich fand es super interessant, dass er am Ende sogar gesagt hat, jetzt bezogen auf das München-Wochenende, bedeutet ihm der Support der Fans fast mehr als der Titel, weil er dieses Gefühl eigentlich seit der WM noch nie so hatte, dass er so gefeiert wurde, dass er so im Mittelpunkt stand, dass die Fans ja so für ihn waren. Und ja, das ist natürlich schon eine krasse Erkenntnis. Und er hat ganz klar auch gesagt, also von den Fans in UK, das hat er so gesagt, kriegt er diese Liebe irgendwie gerade noch nicht. Und deshalb hat er sich wirklich bei München bedankt.
Einmal noch kurz zu dem Support für Luke Humphries und meiner European Tour Experience vom gestrigen Tage, muss ich auch noch kurz was zu sagen. Ich bin gestern mit dem Auto in Deutschland wieder unterwegs gewesen und hatte dann auf einmal in Würzburg einen Motorschaden und stand dann da längere Zeit und habe dann im Auto, als ich auf den Abschleppdienst gewartet habe, die European Tour auf dem Handy geschaut. Und dann, als mich ein Kumpel von mir aus Würzburg abgeholt hat, haben wir auf der Rückfahrt natürlich viel über die European Tour gesprochen und eben auch über Luke Humphries. Und da kam eigentlich zur Sprache, was ist eigentlich der Punkt, was kann man an Luke Humphries kritisieren? Und wir haben echt nachgedacht und mir würde wirklich auch nichts einfallen. Ich weiß nicht, ihr könnt ja mal euren Take dazu geben, aber Luke Humphries, er hat eigentlich alles, er hat so ein komplettes Paket. Manche könnten ihm vorwerfen, dass er vielleicht ein bisschen langweilig vom Spielstil oder in Interviews ist. Ich persönlich finde das nicht so, aber der Mann hat doch wirklich alles. Er gibt sich immer perfekt, er ist an sich nie so richtig out of rage. Natürlich, mal hat er es, dass er sich über eine 140 ärgert, weil es ihm schon fast zu wenig ist oder so. Aber was sind die Kritikpunkte, die wir an einem Luke Humphries haben?
Ja, vielleicht genau das, was du gerade am Ende gesagt hast, dass es eigentlich alles irgendwie fast zu perfekt ist. Aber ja, ich tue mir auch schwer. Und genauso, wenn ich dann so drüber nachdenke, okay, was sind eigentlich die Gründe, dass vielleicht die Fans in UK gar nicht so auf ihn abgehen? Ich kann es auch nicht wirklich sagen. Ich meine, gut, sein Walk-on-Song ist natürlich irgendwie, man hört sich satt, sage ich mal so. Aber ansonsten, ich muss auch sagen, man hat ja immer so, man kann es dann gar nicht beschreiben, aber man guckt ja gewissen Spielstilen lieber zu oder Wurfbildern als anderen. Und ich muss sagen, da gibt's auch viele, ja, Wurfstile, die ich schöner oder attraktiver finde. Seiner ist natürlich perfekt und schnörkellos und unfassbar gut, aber ist jetzt nicht so dieser, ich sage jetzt mal, satisfying Throw, wie wir ihn zum Beispiel bei Gary Anderson oder so.
Also ich würde auch behaupten, ganz kurz, dass Luke Humphries einfach als Person im Verhältnis zu anderen oder im Vergleich zu anderen Dartspielern zu wenig quasi preisgibt. Ich denke mal, das ist auch eine Erkenntnis, die er irgendwann gewonnen hat, weil er eine ganz schwierige Lebensphase hatte und natürlich sich auch stark verändert hat. Und im Vergleich zu anderen Spielern führt das aber dazu, dass er einfach ja so ein bisschen der zu perfekte Darts-Charakter ist. In anderen Sportarten wäre er wahrscheinlich immer noch ein total extrovertierter Mensch, aber im Dartsport fällt das eben schon auf, dass er dann auch medial nur so viel wie nötig, sag ich mal, rauslässt und das bei anderen Spielern natürlich gänzlich anders ist, zum Beispiel Michael van Gerven, wenn wir gleich auch über ihn sprechen.
Ja, aber du kannst ja jemanden jetzt nicht nur kritisieren, weil er quasi zu perfekt ist oder sowas und mit dem, man hört sich an seinem Walk-on-Song satt, das ist halt auch einfach so, weil er aktuell an jedem Premier League-Abend momentan dreimal läuft, weil er halt einfach so gut spielt und da muss ich sagen, ja, Luke Humphries und sein Walk-on, also ist jetzt nichts, was ich auch beim 17. Mal noch so extrem fühle, aber das geht mir mit anderen Walk-on-Songs wie, weiß ich nicht, Ice Ice Baby oder anderen halt auch einfach so. Also natürlich, du hast immer die Banger, Espinel, Kallen, Van Gerven, die gehen immer, aber da gibt's auch andere Walk-on-Songs, die kann ich weitaus weniger hören mittlerweile.
Wir dürfen jetzt aber nicht verwechseln Kritik mit so einem Unbehagen oder nicht der größten Sympathie, weil ich sehe oder höre und lese jetzt nicht allzu viel Kritik, schon gar nicht bezogen auf seinen Spielstil, sondern es ist eher so ein Vibe, der irgendwie fehlt bei Luke Humphries im Verhältnis zu anderen Spielern.
Ich würde auch mich ja diesem Take widersprechen mit dem Thema satt hören. Zum Beispiel Michael van Gerven. Ich kann mich an diesem Walk-on und den haben wir, glaube ich, alle auch schon hunderte, tausende Male gesehen. An dem höre ich mich nicht so satt, blöd gesagt, dieses Seven Nation Army, diese Gesänge, oh Michael van Gerven, auch in der Halle, jedes Mal kriege ich eigentlich Gänsehaut. Genauso Peter Wright ist auch so ein Thema. Live extrem gut immer, selbst der Bully Boy, der einen ähnlichen, sag ich jetzt mal, Radio-Pop-Song hat, es hat nochmal irgendwie einen anderen Vibe und auch zum Beispiel Martin Schindler. Also das ist eigentlich für mich der beste Walk-on auf der European Tour. Da ist die Halle unfassbar laut und geht ab und es wird richtig heiß. Deshalb, genau wie Kevin sagt, es geht überhaupt nicht um Kritik oder so. Ich glaube, keiner von uns hat was gegen Luke Humphries. Im Gegenteil, das ist ein unfassbar netter Kerl, der beste Dartspieler der Welt. Er hat eigentlich alles, was man haben muss. Aber manchmal ist es einfach so ein Gefühl. Wir sprechen ja auch nur darüber, was wir glauben, warum er bei den Fans nicht so ankommt. Heißt ja noch nicht, dass wir ihn deshalb sozusagen auch nicht feiern.
Ganz kurzer Punkt, weil wir jetzt schon in dieser Walk-on-Thematik drin sind und vielleicht weißt du ein bisschen mehr, Vince, wann hat denn Martin Schindler für sich gesagt, ich will wieder zu Rammstein auf die Bühne, weil ich kann mich gut erinnern, im Juni letzten Jahres in Frankfurt beim World Cup of Darts, da war ja diese Rammstein-Thematik groß in den Medien und ich habe ihn dann auf der Pressekonferenz, ich glaube nach dem ersten Spiel, gefragt, wie er denn dazu steht in Bezug auf seinen Walk-On. Dann hat er erstmal gesagt, er nimmt den ja raus und es war ja dann auch sein alter Walk-On, Another Brick in the Wall. Ich glaube, er hat auch ein bisschen was ausprobiert in der Phase danach, aber kannst du mehr dazu sagen? Also seit wann ist das jetzt so kein Thema mehr, mit dem sich Martin Schindler jetzt irgendwie beschäftigt im Sinne von, den kann ich aktuell nicht bringen, den Song?
Ja, also als das Thema damals natürlich aufkam und die Vorwürfe im Raum standen, war es, denke ich, oder hat er die Entscheidung getroffen, die absolut richtig war, diesen Song erstmal nicht zu spielen, um da überhaupt keine Angriffsfläche zu bieten, weil er ist Dartspieler und möchte nicht da irgendwie Teil einer öffentlichen Debatte sein. Ja, und dann musste er schauen, was er macht und dann lief dieser ganze, es war ja nicht der Prozess, sondern erstmal, ja, wie soll ich sagen, wurden Beweise gesucht etc. Das Ganze ging irgendwie über die Staatsanwaltschaft. Und dann kam ja irgendwann, ich sag jetzt mal 3-4 Monate später, die Meldung, dass alle Vorwürfe im Prinzip oder dass die Anzeigen eingestellt sind oder beziehungsweise dass der Verdacht sich nicht erhärtet hat, dieser Vorwürfe. Und ab dem Zeitpunkt, und ich weiß, es ist bis heute ein Streitthema und es gibt Leute, die sagen, ja, der muss irgendwas gemacht haben. Andere sagen, nein, wenn man nicht schuldig gesprochen ist, ist man unschuldig. Aber wir leben in einem Rechtsstaat, ganz blöd gesagt. Und wenn der Rechtsstaat sagt, dieser Mann ist unschuldig, dann ist auch Martin Schindler nicht mehr irgendwie im Kreuzfeuer, wenn er ein Lied von dieser Person nimmt. Und dieses Lied ist einfach, ja, ist einfach ein geiler Walk-on-Song. Aber für Martin war es immer wichtig, dass er da während da irgendwas im Gange ist, eben nicht diesen Song hat. Und sobald dieses Thema aber juristisch durch ist und wasserfest ist, ja, hat er gesagt, nimmt er das Lied auch wieder. Und genauso war es. Ich glaube, das war irgendwann Mitte der Woche, als dann diese Info kam, dass das alles eingestellt ist. Und am Wochenende drauf hat er das wieder als Walk-on-Song benutzt.
Im Kreuzfeuer war er dann während des Walk-ons nicht mehr, allerdings im Halbfinale gegen Michael van Gerven. Und ich würde sagen, damit kommen wir jetzt auf Martin Schindler und die Deutschen zu sprechen. Und auch dazu haben wir hier nochmal einen Take von Jan Toden, wo wir jetzt einmal reinhören werden und damit dann über die deutschen Starter und insbesondere Martin Schindler an diesem Wochenende sprechen werden. Wir hören rein.
Martin Schindler ist jetzt der Deutsche mit den meisten Spielen und auch den meisten Siegen auf der Eurotour. Gerade seine Leistung Leistungen gegen Doby und Aspinall waren wirklich gut. Auf denen kann er aufbauen. Er hat hier nichts geschenkt gekriegt, hat in kritischen Situationen wichtige Finishes rausgenommen, wirkte sehr fokussiert und klar. Umso geknickter war er nach der deutlichen Halbfinalniederlage gegen Michael van Gerwen. Da hat er einfach keinen Fuß auf den Boden gekriegt. Leider hatte ich nicht die Chance, mit ihm zu sprechen. Mich hätte sehr die Frage interessiert, was es ihm bedeutet hätte, mit einem eventuellen Turniersieg an Gabriel Clemens vorbeizuziehen und wirklich die deutsche Nummer eins zu sein. Er hat vorab in einem Fernsehinterview schon mal gesagt, dass ihm das eigentlich nichts bedeutet und Gaga ein guter Freund ist. Insgesamt würde ich ihm das aber nicht ganz abnehmen und ich glaube, es hätte ihm schon eine Menge bedeutet. Und eben auch mal einen weiteren European Tour Titel nach Deutschland zu holen, nach dem Titel von Ricardo Pietrzko im letzten Jahr.
Und dennoch ein super Ergebnis für Martin, erst ja zum zweiten Mal überhaupt in einem Halbfinale auf der European Tour. Es ist das dritte Halbfinale auf der European Tour von einem Deutschen in Folge, denn Ricardo hat ja das Turnier von Hildesheim im letzten Jahr gewonnen und das war das 13. und letzte Event in der European Tour Spielzeit 2023. Kommen wir zu Martin. Wir gehen mal den Turnierverlauf durch gegen Vítězslav Sedlak aus Tschechien, 6-1 reingekommen. Das ist natürlich ein dankbares Auftaktlos. Gewinnt dann gegen Damon Hatter ebenfalls mit 6-1. Das war sehr beeindruckend. Damon Hatter in diesem Jahr in München nur durch den Walk-on wieder auf sich aufmerksam gemacht. Dann ist es am Ostermontag im Achtelfinale Chris Doby, der mit 6-4 gegen Martin verliert. Und mit dem gleichen Ergebnis verliert auch Nathan Aspinall gegen Martin. Und das war wirklich eine tolle Reifeprüfung von Martin, der da natürlich jetzt nicht Favorit ist gegen einen Premier League Spieler, aber es hat auch keinen mehr gewundert, war so mein Eindruck. Also vor einigen Jahren hätte man dann da noch ja die große deutsche Dart-Sensation ausgerufen. Das war jetzt aber nicht der Fall, gerade mit den Eindrücken des Wochenendes und Nathan Aspinall, der natürlich jetzt auch viel spielen muss aktuell, der auch schon am Freitag ran musste gegen Michi Unterbuchner. Dementsprechend Martin war da jetzt kein Außenseiter und am Ende hat das auch verdient gewonnen. Beeindruckend fand ich auch, dass er dann wirklich den ersten Matchstart direkt nutzt. Und es war ja auch nur eine Chance in der Phase. Ansonsten wäre es sehr wahrscheinlich gewesen, dass er zumindest in den Decider gemusst hätte. Vince, kommen wir auf Martin zu sprechen. Du hast ihn eben schon mal kurz angerissen, aber wie war so dein Eindruck von Martin über dieses Osterwochenende betrachtet?
Du, extrem gut. Martin war total entspannt, hatte ich das Gefühl. Er hat jetzt eine kleine Veränderung vorgenommen, insofern, dass er meistens alleine reist zu Ranking-Turnieren. Das heißt, Janni kommt gerade gar nicht mehr so mit, weil er einfach gemerkt hat, dass, oder nicht, was heißt gemerkt, er hat irgendwann mal festgestellt, immer wenn er alleine reist, läuft es eigentlich besser, was aber gar nicht heißt, dass ihn seine Leute oder sein Umfeld da jetzt nervt oder so, aber natürlich ist es so, wenn er alleine unterwegs ist, kann er einfach machen, worauf er Lust hat, er muss sich nach niemandem richten und kann sich komplett auf sich selbst konzentrieren. Deshalb sitzt er dann so ein bisschen verloren da im Players, blöd gesagt, alleine, nein, er hat ja einen guten Draht auch zu uns allen, aber ist wirklich ein ungewöhnliches Bild. Trotzdem, es funktioniert für ihn, UK Open, hat er gesagt, war schon genauso, dass er da komplett alleine war und auch ein gutes Gefühl hatte. Ja, und auch jetzt am Wochenende wieder. Und ich war auch wirklich beeindruckt, Martin Schindler auf der European Tour ist wirklich immer, macht immer Spaß. Macht immer Spaß, weil der Walk-On eben so cool ist und die Stimmung einfach. Aber jetzt, dieses Turnier war wirklich auch sportlich richtig stark. Ich fand, er hatte wirklich diese Stabilität in wichtigen Momenten. Es gibt ja irgendwie in jedem Spiel so Schlüsselmomente, wo er so da war. Ich glaube, diese 125 gegen Aspinall war so ein Schlüsselmoment. Und dann eben, wie Micha gesagt hat, dass du dann den ersten Dart zum Match direkt auch reinmachst. Das ist einfach, das brauchst du auch mittlerweile auf der European Tour, weil es so stark geworden ist, das Feld. Aber er war super stabil. Gutes Spiel gegen Van Gerwen. Kann passieren, würde ich sagen.
Ja, also das war aber definitiv ein richtig guter Tag und es ist auch so, diese Leistung und dieser, ich sag mal, nächste kleine Schritt, den man einfach auch von Martin Schindler, würde ich jetzt mal sagen, erwartet hat, weil die Leistungen einfach auch schon lange in Ordnung sind. Gerade in den ersten beiden Spielen könnte man als Stromberg-Fan jetzt sagen, wenn Martin Schindler einen neuen Spitznamen braucht, dann vielleicht Teflon, der nichts anbrennen lässt. Also das war wirklich beide Male wirklich gut und dann, ich sag mal so, muss man sich halt auch mal anschauen, wenn du dir das Draw anschaust, Damon Hatter, Chris Dobie, Nathan Aspinall, die nacheinander zu schlagen, das musst du erstmal machen. Das sind drei Spieler, die eigentlich alle in einer guten Form sind aktuell, insbesondere Nathan Aspinall, wieder deutlich erstarkt. Das war ein starkes Spiel, steht da im Average auch am Ende bei über 100 Punkten und dann gegen Michael van Gerwen im Halbfinale. Ja, ich sag mal so, ich fand, es war mehr drinne, als das Ergebnis am Ende aussagt. Also dann steht's da 2-2 und wo van Gerwen dann die, was waren es, 127 Punkte auf Bullcheck zum Break und 3-2, das war so ein kleiner Knackpunkt, wo man dann immer weiß, wenn van Gerwen solche Momente mitnimmt, dann wird's meistens richtig schwer, in die Partie wieder zurückzukommen. Lass van Gerwen diesen einen Dart auslassen. Martin war auch relativ weit unten im Finish-Bereich. Wenn er das nimmt, dann kann's auch anders aussehen. Und ich sag mal so, es würde mich jetzt auch nicht wundern, rein spielerisch, wenn Martin Schindler irgendwann demnächst mal ein European Tour Event gewinnen würde, weil die Form ist dafür da und insbesondere mit dem Publikum, wie jetzt in München, auf deutschem Boden. Ich traue Martin das an sich schon zu.
Und ich traue es Martin auch aktuell am ehesten zu von den Spielern, die noch keinen großen Titel gewonnen haben. Also er robbt sich da immer näher ran. Jetzt war das Halbfinale zwar klar, kann passieren. Ich denke, da muss man jetzt auch nicht das in aller Schärfe irgendwie kritisieren oder so, machen wir auch nicht, ne? Aber ja, der Matchverlauf hätte gut und gerne auch ein anderer sein können, vor allen Dingen, wenn er am Anfang vielleicht zumindest einen Break schafft gegen einen Michael van Gerwen, der es nicht schafft, in 5 Aufnahmen durchzukommen. Also das war eigentlich kein guter Start von ihm und trotzdem kann Michael van Gerwen seinen Anwurf halten. Wenn Martin Schindler da irgendwie dazwischen grätscht, dann wäre da sicherlich mehr drin gewesen. So ist es dann ja sicherlich ein vorentscheidender Moment mit dem 3-2. Der tat dann auch ein bisschen weh für Martin und irgendwann ist der Rückstand dann gegen einen Michael van Gerwen auch zu groß, wenn du 5-2 hinten liegst als Martin Schindler gegen Michael van Gerwen auf die Distanz, dann bräuchtest du einen 5-1-Lauf und dann ist auch im Prinzip klar, dass sich das Michael van Gerwen nicht mehr nehmen lässt, obwohl der jetzt auch nicht alles in Grund und Boden spielt, aber trotzdem jetzt auch weit entfernt ist, irgendwie eine Krise zu haben. Er hatte diese paar Niederlagen in Folge bei der Premier League, aber hat sich da jetzt auch wieder nach vorne gespielt und hatte ja auch ein grundsolides Wochenende und das gilt eben auch für Martin, für den es übrigens ein sehr, sehr wichtiges Ergebnis ist in Richtung World Matchplay-Teilnahme, denn da ist er jetzt wieder im Teilnehmerfeld drin und ich glaube, dass dürfte auch so bleiben. Ich kann mir gut vorstellen, dass Martin dann auch wieder in diesem Jahr alle großen Major erreichen wird. Grand Prix sieht jetzt ohnehin auch wieder besser aus. Und das unterscheidet ihn auch gerade von Gabriel Clemens, um mal darüber zu sprechen, der es gegen Dimitri Vandenberg nicht geschafft hat, einen seiner Matchstarts zu nutzen. Und das ist im Prinzip auch aktuell der große Unterschied. Martin Schindler fühlt sich auf der Bühne aktuell wohler. Er gewinnt die engen Partien, die Gaga nicht gewinnt.
Ja, es ist wirklich schade, muss ich sagen, weil auch Gaga diesmal, also es gab oft Spiele, wo er wirklich dann gar nicht reinkommt und einfach, dann verliert er so gefühlt ein bisschen sang- und klanglos und du denkst dir so eine Viertelstunde nachdem das Spiel angefangen hat, okay, was war denn das jetzt gerade jetzt? Oh, Gabriel Clemens ist schon raus. Nein, aber er war nicht besser als Dimi, also Dimi war besser, aber er hat stark gekämpft und er hatte echt so auch wieder so ein paar Schlüsselmomente, wo er wirklich dann mal einen hohen Checkout hat oder so. Also ich glaube, er hatte 10 Punkte weniger am Average und war trotzdem im Decider. Das ist meistens ein Zeichen dafür, ja, dass jemand stark gekämpft hat, ein sehr, sehr gutes Timing hatte. Das kann man ihm also alles nicht absprechen. Bloß dann halt im Decider. Unfassbares Pech. Aber es ist immer die Frage, was ist Pech, was ist Glück? Dimi hatte auch Pech. Er macht dann halt am Ende den Dart rein. Ich glaube auch, weil er hatte Anwurf. Dann hast du natürlich 3 Darts mehr. Und ja, es ist super, super, super schade, weil ich glaube, er hat sich auch mehr ausgerechnet. Klar, die Auslosung ist erstmal sehr hart, aber das ist halt die neue European Tour, da kann sowas einfach passieren. Es ist aber schade und Gaga muss natürlich aufpassen, klar, dass er nicht so ein bisschen den Anschluss verliert.
Definitiv. Es war einfach sehr unlucky, dann am Ende diese Darts nicht reinzumachen. Ich habe für nachher, das teaser ich jetzt aber auch schon kurz an, hier nochmal einen Blick auf Anfang des kommenden Jahres vorbereitet, nämlich auf das Tourcard Race mit allem Preisgeld, was zu verteidigen ist. Und da wird Gabriel Clemens definitiv auch ein Thema sein. Also ist eine interessante Sache und er muss aufpassen, dass er da jetzt, wie soll man es sagen, nicht so den Anschluss verliert. Also da müssen jetzt auch wieder nicht nur Leistungen, sondern halt auch Ergebnisse kommen. Sprechen wir jetzt über die Ergebnisse der anderen Deutschen, die an diesem Wochenende noch mit dabei waren. Begonnen hat das Turnier aus Sicht der Deutschen mit Franz Rötsch gegen Jermaine Vatimena. Der verliert dort mit 0-6. ich glaube, da hat er und wir alle auch, muss man sagen, gerade nach den Leistungen zuletzt Behind Closed Doors uns deutlich mehr erwartet, oder?
Franz Rötsch hat ja auch schon auf der Bühne deutlich mehr gezeigt vor einigen Jahren, als er in der Corona-Saison, glaube ich, dann auch mal tatsächlich in einen finalen Tag gerutscht ist und sich fast für die EM damals qualifiziert hätte. Und er hat eben jetzt auf der Challenge-Tour für Aufsehen gesorgt. Da ist er recht konstant unterwegs gewesen, aber ich glaube, es ist dann auch einfach so eine Sache, wenn du es nicht gewohnt bist, Woche für Woche auf den großen Bühnen zu spielen, dann ist es immer noch möglich, auch so einen richtig krassen Downfall zu erleben im Vergleich zu deinen Leistungen behind closed doors. Und das haben wir hier gesehen gegen einen Jermaine Vatimena, der natürlich dann die Chancen auch genutzt hat und der übrigens auch in einer beeindruckenden Form ist, zum ersten Mal seit Jahren. Aber Franz Rötsch hatte keinen Stich und eben auch kein Leck gesehen gegen Jermaine Vatimena. Guter Freund von Franz Rötsch ist Lukas Wenig. Sprechen wir über ihn als Tourkartenbesitzer jetzt für die ersten zwei Turniere direkt qualifiziert. Das ist ein großer Erfolg, aber leider jetzt nicht mehr daraus gemacht. Auch hier in München verliert er in der ersten Runde gegen Steve Lennon. Vince, da dürfte er sich mehr ausgerechnet haben, oder?
Ja, denke ich auch. Vor allem, weil ich auch wirklich das Gefühl habe, dass er sich sehr, sehr wohl fühlt jetzt auf der Profitour, dass er wirklich angekommen ist, dass er auch sein Niveau nochmal hochschrauben konnte oder auch hochschrauben wird die nächsten Wochen und Monate. Und wir ja auch schon eigentlich an dem Punkt waren, wenn Lukas Wenig war am Anfang ja wirklich, du hast ihm ja angesehen, dass er Angst oder keine Lust hatte, so richtig Bühne zu spielen. Es war sehr nervös alles. Hatte dann ja aber in Trier, glaube ich, mal einen wirklich sehr guten Run. Und da, es war so ein bisschen sein Durchbruch. Und er sagt immer noch, die Bühne ist jetzt nicht sein bester Freund, aber man nähert sich an. Also ich hatte eigentlich einen sehr guten, aufgeräumten Eindruck von ihm. Wir haben ein bisschen geredet, er meinte, er ist super angekommen, fühlt sich echt wohl auf der Tour, konnte auch, sagte auch selber, gefühlt, sein Niveau nochmal anheben. Hat mir dann auch gesagt, dass er sich ich glaube, er hat schon dreimal im Stream gespielt. Die ersten beiden Male war er total nervös, da musste er gegen Gaga ja im Stream auch wieder spielen. Und dachte, oh Gott, jetzt schon wieder im Stream, aber hat sich dann da auch super gefühlt, hat ja auch gewonnen. Und ja, ist jetzt eine Niederlage gegen einen sehr erfahrenen Spieler, der auch einfach schon ja sehr oft auf der Bühne gespielt hat. Und auch da klassisch abhaken, weitermachen und nächstes Mal irgendwie besser machen.
Sprechen wir aber nicht nur über Lukas Wenig, sondern auch mit ihm. Und zwar wird Lukas Wenig unser Gast sein in der Freitagsfolge in dieser Woche oder für euch zu hören, die uns auf Patreon mit 3 Euro pro Monat unterstützen. Jetzt, heute schon, morgen, wann auch immer, ganz flexibel, da also die Folge mit Lukas Wenig, seinen Eindrücken von der European Tour und dem Start in das Tourleben. Ansonsten hatten wir noch dabei aus deutscher Sicht Matthias Ehlers mit seinem European Tour Debüt, verliert 6-5 gegen Jeffrey de Swaan, definitiv eine enge Kiste gewesen, hat mit guten Checkouts brillieren können und dadurch das Match lange eng halten können. Oliver Müller, auch mit seinem European Tour Debüt, verliert 6-3 gegen Richard Veenstra, definitiv ein solides Spiel auf Augenhöhe, muss man sagen. Und ansonsten hatten wir noch Michael Unterbuchner, der in seinem Auftaktspiel 6-2 gegen Nathan Espinel verliert. Ich hatte mir leistungstechnisch von Michael Unterbuchner auch fast noch ein bisschen mehr erwarten können, auch wenn er jetzt grundsolide gespielt hat, aber da war Nathan Espinel gerade in der Anfangsphase wirklich extrem stark unterwegs, muss man sagen. Oder wie habt ihr die anderen drei Deutschen aus dieser Session, die wir noch nicht besprochen haben, wahrgenommen?
Also bei Unterbuchner muss man ja auch sagen, dass realistischerweise da auch nicht viel mehr drin ist gegen einen Nathan Espinel, wenn wir jetzt über die Möglichkeit einer Überraschung reden. Das war bei Oliver Müller, Frankfurt und Matthias Ehlers sicherlich anders. Matthias Ehlers hat aus einem 2-4 dann ja wirklich ein 5-4 gemacht und hat dann leider kein Match stattbekommen. Das tut vielleicht so ein bisschen weh, dass es nicht die eine Chance dann gab gegen einen Jeffrey de Swaan, der vielleicht echt schlagbar gewesen wäre. Aber das war ein gutes Debüt für Matthias Ehlers und Oliver Müller gegen Richard Veenstra. Das ist jetzt auch alles okay, alles im Bereich des Normalen, würde ich sagen, für jemanden, der zum ersten Mal auf einer großen Bühne spielt. Dementsprechend, ja, kann man da kein größeres Fass aufmachen. Hast du noch was zu ergänzen, Vince, mit den Eindrücken von vor Ort?
Nee, ich fand auch Matthias Ehlers, da dachte man, er ist schon raus und dann kämpft er sich nochmal zurück, was ich auch wirklich also top finde, vor allem wenn du dein Bühnendebüt hast. Ja, aber dann für beide eine glaube ich, eine große Erfahrung. Hatten viel Begleitung dabei, was dann auch immer alles sehr aufregend ist. Und unter dem Aspekt, glaube ich, ja, ein gutes Debüt. Einfach mal ein bisschen Bühnenluft geschnuppert. Und jetzt mal schauen, wie es weitergeht für die Jungs.
Ansonsten hatten wir mit Ricardo Pietrzko noch einen weiteren Deutschen, für den es nicht weitergegangen ist als den Samstag. Denn er verliert gegen Ryan Joyce sang- und klanglos am Ende mit 1:6. Es war übrigens schon am Sonntag. Ich komme hier bei den Tagen total durcheinander. Aber Ricardo Pietrzko natürlich wieder an 15 gesetzt. Aber er nimmt kein weiteres Preisgeld in die Order of Merit rein, weil er hier in seinem Auftaktspiel klar verliert. Ryan Joyce auch wieder sehr stark unterwegs gewesen, spielt 102 im Average, aber Ricardo auch nur 89. Und das ist aktuell der Standard, über den er nicht hinauskommt. Micha, dein Blick auf Ricardo aktuell, das ist natürlich eine schwierige Phase, die ein bisschen übertüncht wird seit einigen Wochen, Monaten durch zumindest immer noch gute Ergebnisse. Er gewinnt immer noch häufiger, als dass er verliert. Aber in diesem Fall, wenn er da dann gegen einen Ryan Joyce kommt, der über 100 spielt, da ist aktuell leider kein Kraut gewachsen für ihn.
Das stimmt. Also an meiner Einschätzung oder Meinung hat sich jetzt auch seit den letzten Folgen, wo wir über Ricardo gesprochen haben, nicht so viel geändert, muss ich sagen. Und rein spielerisch hat sich ja jetzt auch nicht so viel getan. Und dann läuft er halt in einen Ryan Joyce, der wirklich stark spielt, fast 103 Punkte im Schnitt, der auch wirklich da fast nichts anbrennen lässt. Und dann, ja, ist halt einfach, muss man auch so ehrlich sein, für einen Spieler, dessen Ambition es ist, in die Top 32 der Welt zu kommen, der auf der European Tour gesetzt ist, sind dann einfach auch Spiele, wo am laufenden Band die 8 vorne steht, einfach zu wenig. Das ist so. Ja, und da muss Ricardo halt schauen. Also es war jetzt ja tatsächlich auch die zweite Auflage. In Wietze haben sie ja auch in der zweiten Runde gegeneinander gespielt. Das konnte Ricardo noch für sich entscheiden. Jetzt hat Ryan Joyce natürlich auch deutlich besser gespielt. Und Ricardo hat dann ja auch im Interview bei Sport1 gesagt, dass er sich aktuell in einer Phase befindet, wo ihm das nicht ganz so viel Spaß macht, wo das ein bisschen schwierig ist für ihn. Und in diese O-Töne hören wir jetzt einmal gerade ganz kurz rein und ja, dann dürft ihr gerne was dazu sagen.
Es war konkrete Ziele, Spaß haben, versuchen, meinen Spaß wieder ein bisschen zu finden, weil ich in letzter Zeit schon wieder ein bisschen gemerkt habe, dass ich wieder ein bisschen weniger Lust auf Dart bekommen habe irgendwie. Ich weiß gar nicht, es wird auch wieder andere Zeiten geben, wo ich dann sage, okay, gut, ich habe wieder richtig viel Spaß am Dart und ja. Ja, gerade auch, ich bin auch gerade mit dem Stress und so alles auf der Tour, Player Championship, European Tour, ich habe im April, glaube ich, 3 Wochen drin, wo ich keinen einzigen Tag zu Hause bin, auch im Oktober, und ich bin dann aber auch einer, ich kann nicht sagen, okay, ich lasse das mal aus und ruhe mich dann mal lieber aus, das kann ich halt auch nicht, weil ich mir dann sage, naja, du, hätte ich es nicht probiert, dann weiß ich auch nicht, wie es gelaufen wäre.
Erstmal muss man natürlich sagen, das ist Ricardo Pietrzko pur, wie er leibt und lebt. Kein Filter dazwischen, zwischen seinen Gedanken und den Aussagen. Letztendlich, Vince, warst du überrascht von dem Inhalt der Aussagen?
Ja, war ich schon. Trotzdem würde ich vor allem den Satz, es wird auch wieder andere Zeiten, erstmal in den Vordergrund stellen, weil Ricardo spielt so lange jetzt schon Darts, und hat ja auch vor seiner Tourcard gefühlt schon hauptberuflich Darts gespielt, zwar auf einem anderen, sag ich mal, Preisgeldniveau, aber ja, es gibt wenig Spieler, die wahrscheinlich so viel Darts spielen wie Ricardo. Ja, es war das letzte Mal so, am Anfang seiner Tourkartenzeit, da hat er auch mal drüber gesprochen, dass es ihm da auch schwer gefallen ist. Es ist heftig, jetzt die Tour kommt jetzt richtig ins Rollen, genau wie er gesagt hat, da ist man wirklich wochenlang am Stück einfach unterwegs. Das ist eine Herausforderung. Trotzdem, er darf mit seinem Hobby Geld verdienen. Da beneiden ihn wahrscheinlich viele drum. Ich denke aber, ja, Darts ist so ein Sport, in dem es so Phasen gibt. Es ist vielleicht ein Turnier, das es braucht, damit es wieder Klick in die andere Richtung macht. Wiese finde ich ja bis heute schade. Ricardo stand im Halbfinale, eine unfassbare Leistung, über die aber natürlich keiner redet, wegen dem ganzen Thema rund um den Vorfall mit Luke Littler. Trotzdem, also ich habe sehr, sehr großes Vertrauen darin, dass es wirklich genauso ist, wie er sagt. Es wird wieder andere Zeiten geben. Jetzt sind mal ein paar Wochen, die ein bisschen schwieriger sind. Da muss man sich rauskämpfen. Man ist ja dann auch so dieses, man hat es dann schon im Kopf, ich spiele jetzt gerade nicht so gut, ich fühle mich auch gerade irgendwie nicht so gut. Dann spielt man da wieder schlecht, dann denkt man, ja, ich hatte ja recht. Und also es ist so ein kleiner Teufelskreis, glaube ich, aus dem man aber auch wieder rauskommen kann. Und das hoffe ich auch, dass es bei Ricardo so ist, weil ich glaube, er ist unfassbar talentiert und also auf lange Sicht kann ich mir gut vorstellen, dass er die deutsche Nummer 1 wird.
kommen wir jetzt von den deutschen Spielern zu Jan Todens Eindrücken von der Atmosphäre vor Ort. Vorher habe ich aber für euch beide noch einen kleinen Fun Fact. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, ist auch wirklich nur Statisterei. Dies war das erste Turnier bei der PDC von allen Touren, also Senior Tour, Women's Series, Challenge Tour und Development Tour, welches zwei Spieler drinne hatte, die in einem Spiel genau ein Average von 99,99 Punkten gespielt haben. Und zwar Josh Rock im Viertelfinale und Cameron Menzies in den Top 32. Hat das euer Leben bereichert oder sollen wir weitermachen mit der Atmosphäre von Jan Todten?
Wir machen sofort weiter, aber wenn man dann noch die 99,93 von Humphreys hinzurechnet, war das wirklich ein sehr, sehr close call, dann noch an drei weiteren 100-plus-Averages. Es war ja eh ein High-Scoring-Turnier. Ne?
Weiter geht's.
Ich denke, das Zenit in München ist für die PDC Europe eine tolle Location. Man hat hier für diese Location einen neuen Zuschauerrekord aufgestellt. Ich hatte die Möglichkeit, kurz mit Dan Dawson zu sprechen, der auch von britischer Seite sagte, das ist eine Location, also das ist super für die PDC Europe und gerne mehr davon. Anders als Chris Doby würde ich behaupten, dass das Publikum auch durchweg eigentlich ziemlich fair war. In seinem Spiel gegen Martin Schindler gab es tatsächlich eine dumme Situation im, ich glaube, fünften Leg, als er auf Doppelstand gab es zwei Pfiffe in die Doppel und er hat sie nicht gemacht. Martin hat ihn gebreakt. Martin hat dann aber im nächsten Leg auch ein High-Finish draufgesetzt, was die Stimmung von Chris Doby dann ganz vermiest hat. Und er hat nach dem Spiel eben einen wütenden Tweet abgesetzt. Ja, ich fand es nicht so schlimm und würde das deutsche Publikum hier in Schutz nehmen. Auch im folgenden Spiel von Martin gegen Nathan Aspinall war die Stimmung ziemlich fair, kann man sagen. Man muss wahrscheinlich einschränkend hier sagen, dass wir natürlich auch nur Martin am Finaltag noch im Turnier hatten. Wenn wir mehr deutsche Spieler gehabt hätten, hätte sich das vielleicht auch dann anders zeigen können.
Wie auch immer, auf jeden Fall auch hier gilt, es ist ja klar, dass die heimischen Zuschauer auf der Seite ihrer Schützlinge stehen und ganz, ganz wichtig ist, dass Jan auch gesagt hat, dass man es irgendwie, wie soll ich sagen, dass es jetzt nicht zu extrem war. Denn das war auch das, was ich im TV mitbekommen habe. Einzelne Situationen in natürlich dann auch vorentscheidenden Spielphasen, dass die einen Spieler sehr, sehr nerven und auch rausbringen können. Ich weiß nicht, wie wir das tatsächlich verhindern wollen. Vince, war das jetzt nochmal bei euch auch interne Thematik, jetzt auch im Vorfeld auf diese Saison, gerade wenn man dann auch die letzten Jahre sich anschaut, es gab dann mal Turniere, wo eben mehr darüber gesprochen wurde, weil es eben auch mehr solcher Situationen gab, dann mal wieder weniger. Wie geht ihr das in diesem Jahr derzeit an?
Ja, grundsätzlich ist es immer eine Thematik und Philipp sagt bis heute auf jedem Event, bei jedem Spiel oder vor jedem Spiel, wenn ein Deutscher spielt gegen irgendeine andere Nation, bittet er die Fans im Off, das ist dann nicht mehr quasi im Live-Broadcast zu sehen, sagt er, Jungs, feuert die Deutschen an, die freuen sich, aber bitte hört auf zu pfeifen, das hilft auch dem deutschen Spieler nicht und. Das ist ein Thema, wir wissen darüber Bescheid, wir finden das selber schlimm, es bringt niemandem was, es ist einfach nur scheiße, wir wollen, dass alle Spieler ihr bestes Spiel spielen. Nichtsdestotrotz ist es immer schwierig, wir kriegen manchmal dann auch vereinzelt Nachrichten so, das Publikum, da hat einer gepfiffen, wieso unternehmt ihr da nichts? Wir würden da wirklich was unternehmen. Unsere Sekus sind da ganz, oder Securities sind da ganz speziell auch drauf geschult, wenn die jemanden sehen, der pfeift, der wird ermahnt beim ersten Mal und beim zweiten Mal fliegt er raus. Es ist allerdings unfassbar schwer, in einer Halle mit 4000 Leuten einzelne Leute zu identifizieren, die pfeifen. Deshalb, wir haben das Thema auf dem Schirm. Es war ja vor 2 Jahren, glaube ich, auch mal wirklich größer, weil da wirklich öfter mal Pfeifvorfälle waren. Ich muss aber sagen, dass es wirklich abgenommen hat, dass vor allem auch einmal Applaus kommt, wenn wir das sagen, dass das nicht gepfiffen werden soll. Und ja, deshalb, ich fand es jetzt auch nicht so schlimm beim Dobi-Spiel, klar, aber wer sind wir, das zu beurteilen? Er steht am Ende auf der Bühne, aber wir wissen auch, dass Darts-Spieler, die verloren haben, immer sehr schnell sehr viele Ausreden parat haben. Und ja, Pfiffe sind nicht gut, aber man muss auch immer schauen, woran es wirklich gelegen hat, dass man verloren hat.
Wir haben dann natürlich auch, wenn die Dartspieler mit ihren Ausreden kommen, auch ein bisschen mehr drüber zu erzählen. Deswegen freut uns das ja auch, dass die Dartspieler dann auch in den meisten Fällen sehr ungefiltert dann zumindest in den sozialen Medien dann ihre Worte finden. Also so würde ich es auch einfach mal betrachten, und für Chris Dobie wird jetzt die sportliche Welt auch nicht untergehen. Es ist jetzt ja auch, ja, in Anführungsstrichen dann nur ein European Tour ausgewiesen gegen Martin Schindler. Das kann mal passieren. Gut, ansonsten, wir haben noch einen Jan-Toden-Take, oder, Micha?
Haben wir. Und zwar heißt der hier Toden 4 Kritik. Und in den hören wir jetzt rein.
Damit sind wir vielleicht bei der letzten oder einzigen Downside von München. Wir hatten zwar 8 deutsche Spieler im Turnier, aber außer Martin war da leider nicht viel. In Host Nation Qualifiern kann man das zum Teil nicht übel nehmen. Da war ganz klar die Nervosität zu merken. Andererseits, wenn man sieht, dass die Holländer 3 Spieler ins Viertelfinale bringen, dann wäre das eben auch schön gewesen, wenn wir da 2 oder gar 3 deutsche Spieler gehabt hätten. Auch hier nochmal ein Kommentar von Dan Dawson, der gerade in Bezug auf den neuen Modus der Eurotour klar kritisiert hat, dass dieser Modus dazu führen kann, dass es eben in manchen Ländern vielleicht gerade die einheimischen Spitzenspieler nicht schaffen, sich zu qualifizieren, was bei uns ja Hempel, Klose, Rupprecht gewesen wären. Er sah das recht kritisch, und ich finde diesbezüglich den Modus auch verbesserungswürdig. Andererseits war es ein tolles Turnier, und mit der Spannung und dem letzten Finaltag lag die PDC Europe sicher nicht verkehrt.
Vince, jetzt wo wir dich hier als Vertreter der PDC Europe schon mal da haben, wie sehr wurdet ihr denn überrumpelt oder wie sehr wolltet ihr auch selbst diesen Formatwechsel zu Beginn dieses Jahres, und was hast du persönlich vielleicht da für eine Meinung?
Also die Fragen wurden uns oft gestellt. Es ist so, Werner und die PDC Europe, wir stehen in einem sehr engen Austausch mit der PDC und Werner eben auch speziell mit Matt Porter. Und da findet immer ein Austausch statt, aber es ist nicht so, dass wir da irgendwelche Änderungen angewiesen haben oder wie auch immer. Es geht natürlich darum, dass wir die Freitage oft hatten, die einfach relativ unattraktiv waren. Ja, für uns Darts-Nerds, wir freuen uns, wenn wir die Spieler aus der 3., 4. Reihe mal auf der Bühne sehen. Es gibt aber leider sehr, sehr viele Darts, oder was heißt leider? Es gibt sehr, sehr viele Darts-Fans. Das ist erstmal schön, die dann bei der WM dazukommen, und auch viele Fans, die dann wirklich ja nur die WM schauen und eben 1-2 Mal im Jahr live zum Darts gehen. So, und wenn die dann kommen und dann sehen die nur die Top, sag ich mal, 64 bis 82, und gehen sie nach Hause und denken sich, hey, ich wollte eigentlich Peter Wright sehen und Michael van Gerwen, aber da waren ja jetzt irgendwie nur Jeffrey de Swaan und Germain Vatimena dabei. Nein, übertrieben gesagt, es ging einfach darum, wirklich die Attraktivität des Freitags zu steigern, weil wirklich, ja, viele Zuschauer eben dann bei dem einen Event im Jahr, wo sie da sind, einfach eine coole Show sehen wollen und auch einfach die Stars. Ich muss auch sagen, ganz persönlich, auch ich, genau wie ihr, wir sind ja sehr tief drin und wir freuen uns auch mal, Spieler zu sehen, die man nicht so oft sieht, finde jetzt aber die Änderung kickt gar nicht so schlimm rein. Ich finde den Freitag immer noch cool. Es sind dafür jetzt ganz andere Geschichten und irgendwie große Matches schon am Freitag. Also ich finde diese Änderung grundsätzlich, hat sich jetzt nicht gezeigt, dass es irgendwie total schlimm ist und den Eurotour-Charme kaputt macht. Allerdings stimme ich Dan Dawson und Jan zu, dass die Regelung mit den Host-Nation-Playern, Host-Nation-Qualifiern schwierig ist. Und ich denke, dass man da auch nochmal drüber gehen könnte, dass man wieder dahin zurückgeht, dass man sagt, 2 Host-Nation-Qualifier und wieder die Top 2 Host-Nation-Player, um da eben den Profis des jeweiligen Landes ja auch eine Chance zu geben.
Dazu müssen wir aber sagen, in dem Beispiel, was Jan Toden jetzt angeführt hat, was hätte das denn geändert, wenn wir jetzt gesagt hätten, da kommen die Top 2 Spieler des Landes, die noch nicht über die Pro Tour qualifiziert sind, dahin und nur 2 Host Nation Spieler? Dann hätten wir jetzt im Endeffekt für dieses Turnier 2 Deutsche weniger dabei gehabt, weil dann hätten Gaga und Martin keine Qualifikation spielen müssen, Ricardo wäre schon dabei gewesen und dann hätten wir nur 2 anstatt 4 Qualifikanten gehabt, oder korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Nee. Die einzige Möglichkeit halt für Hempel, Klose, Rupprecht, Wenig und so weiter, wäre dann halt noch gewesen, sich innerhalb von 24 25 anstatt 10 Plätzen durch den Tourkarten-Qualifier durchzusetzen.
Da würde ich widersprechen, weil eben Ricardo, Martin und Gaga ja nach den neuen Regeln sozusagen gesetzt sind. Dann hast du eben noch zwei Host Nation Qualifier und für die zwei anderen Plätze wären dann eben in dem Fall jetzt Hempel und Klose, glaube ich, noch eben nachnominiert.
Also meinst du mit der neuen Regelung, dass die Top 16 der Pro Tour, Top 16 der Welt und dann noch die Top 2 der Host Nation Nationen?
Exakt.
Aber das wäre dann doch schon fast wieder ein bisschen too much, den Tourkartenspielern so einen Vorrang zu gewähren. Also dann geht man doch wieder Richtung, was du gesagt hast, European Tour Charme, was dann vielleicht geschädigt werden
würde. Wo es am meisten, finde ich, reinkicken wird, ist Österreich. Ich glaube, der Qualifier war noch nicht. Mensur hat noch die Chance durch den Tour. War der schon?
Kommt noch, genau.
Mensur hat natürlich die Chance, Mensur und Robi haben noch die Chance, da über den Tourcard-Holder-Qualifier reinzugehen. Ist allerdings extrem schwer, wissen wir alle. Und zu wissen, okay, Mensur und Robi sind in Österreich dabei, das war schon immer wichtig für diese Events und auch für die anderen European Tour Events. Wir wissen nicht, wie sich das entwickelt in den nächsten Jahren, wenn es in jedem Land zwei, drei starke Spieler gibt, die aber eben keine Top 32 Spieler sind. Wäre einfach gut fürs Event, wenn die dabei sind.
Ganz konkret auch ein Riesenfaktor wird es in Tschechien sein, mit Karel Sedlacek und Adam Gavlas. Letztendlich die einzigen beiden richtig starken, stabilen Tschechen, die auch schon große Ergebnisse geholt haben auf der Tour, wenn die dann nicht dabei sind und stattdessen vier andere, die überhaupt keine Chance haben, ist das auch ein Problem. In dem Fall sicherlich ein verschmerzbares Problem, weil es auch nicht über das Nerdtum hinausgeht, aber zumindest natürlich für die Fans vor Ort ist so eine Story, wenn der Sedlacek in den finalen Tag kommt, schon schön. Und das Gleiche gilt für Österreich. Also letztendlich kann man es davon abhängig machen, wenn eine Nation noch keinen Tourkartenbesitzer hat, dann ist wiederum alles okay so, weil so hat ein Stefan Belmont, hat ein Marcel Walten sehr, sehr gute Chancen, sich zu qualifizieren. Und das sind letztendlich ja die einzigen Schweizer Spieler, die da kompetitiv dann unterwegs sein werden auf der European Tour. Und für Österreich und Tschechien ist es eine schlechte Entwicklung. Letztendlich glaube ich, diese Problematik, wenn man dann zu viele fixe Plätze für Deutsche zum Beispiel hätte, würde sich dann irgendwann rausradieren, wenn es noch weniger European Tour Events in Deutschland gäbe. Weil wenn du damit jetzt kommen würdest, würden natürlich viele auch zurecht schreien. Und Micha gehört offenbar ja auch dazu. Die sagen, nee, das sind jetzt zu viele Startplätze für die Deutschen.
Ich habe nicht geschrien, ich war ganz ruhig.
Ja, aber letztendlich, das wäre ja, glaube ich, die Entwicklung, wo man vielleicht dann hinkommen sollte, wenn sich weiterhin so dieser deutsche Überhang an Turnieren rauswaschen würde. Aber ist ein spannendes, ein grundsätzliches Thema und dennoch, ja, Stand jetzt muss man sagen, das hat ja hier auch Christian Rüdiger zum Beispiel, als ich die Folge gemacht habe, der hat auch gesagt, letztendlich gefällt ihm sogar dieses neue Qualifikationsformat besser. Auch diese Meinung gibt es, gerade wenn man vielleicht so ein bisschen mehr das große Ganze betrachtet, kann man das schon so sehen, würde ich behaupten. Gut.
Habt ihr sonst noch was zu diesem European Tour Wochenende auf dem Herzen, was ihr unbedingt loswerden wollt, dann redet jetzt oder schweigt für immer und ansonsten kommen wir jetzt zur Premier League, oder?
Genau, gerne Premier League mit einem Sieger, der nicht Luke Humphreys heißt, was bemerkenswert ist.
Definitiv. Es war Nacht Nummer 9. Kevin, wir lagen beide so ein ganz bisschen falsch mit unserem Tipp, aber wenn Price den Decider gegen Espinel gewonnen hätte, dann hätte er natürlich den Turnierbaum weitergespielt und hätte den Abend gewonnen. Es wäre alles im Lot gewesen. So ist es ein bisschen anders ausgegangen, als wir das vorhergesagt haben.
Am Ende ist es Luke Littler, der zum ersten Mal einen Tagessieg holt. Ich habe gefühlt wochenlang immer Luke Littler predicted hier als Turniersieger. Jetzt hat er es geschafft, endlich sein erster Tagessieg, der ihn natürlich auch in der Tabelle weit nach vorne bringt. Es sind Siege über Luke Humphreys. Nach 9 Siegen von Humphreys in Folge verliert er im Decider gegen Littler. Dann gewinnt Littler gegen Michael van Gerven und im Finale gegen Nathan Espinel. Nathan Espinel, der auch wirklich richtig stark punktet, der so häufig im Final steht. Es ist bei den letzten 6 Abenden die 4. Finalteilnahme von Nathan Espinel gewesen. Das geht so ein bisschen unter. Das wären so meine Geschichten dieses Spieltags. Vielleicht sollte man noch erwähnen, dass Peter Wright das 2. Spiel gewonnen hat.
Das ist doch was. Dann schauen wir auf die Premier League, die da kommen wird. Nacht Nummer 10. Wir haben die Paarung Nathan Espinel gegen Rob Cross, Van Gerven gegen Littler, Humphreys gegen Michael Smith und Wright gegen Price. Vince, wer gewinnt den Abend?
Peter Wright. Nein, glaube ich nicht. Das ist so schwierig. Ich sage jetzt einfach mal Luke Humphries. Das ist ein sehr einfacher Pick.
Da hast du mal was wirklich Besonderes hier in
der Raum. Ja, ich mache es mir jetzt total einfach. Ich könnte jetzt irgendeine krasse Geschichte erzählen und denke mir, ja, der wird es jetzt safe machen und so. Nee, ich glaube Humphries, das ist so ein Formspieler einfach. Wenn der mal so einen Flow hat, wir wissen es aus dem letzten Jahr, dann gewinnt er einfach 3 Majors in Folge und der wird dich jetzt schön ausruhen ein paar Tage und dann den Abend gewinnen.
Mir gefällt der Turnierbaum aber sehr gut. Es geht los mit Espinel Cross, wo wir ja aus der letzten Folge, glaube ich, wo wir es thematisiert haben, wo wir wissen, dass Espinel bei 4-0 steht gegen Rob Cross. Also das ist natürlich dann für Cross auch ein wichtiges Spiel, um nicht den Anschluss zu verlieren. Littler gegen Van Gerven ist eh schon so ein kleines Evergreen geworden. Smith gegen Humphries, da ist natürlich der Bully Boy stärker unter Druck und Price gegen Wright ist das Duell der beiden Nachzügler in der Tabelle. Also Gervin Price muss jetzt auch in die Punkte kommen. Im Prinzip braucht er jetzt auch langsam aber sicher einen Tagessieg. Dann ansonsten wäre Price hier auch letztendlich raus. Lass uns mal auf die Tabelle schauen. Luke Humphries steht immer noch einsam vorne mit 22 Punkten. Er braucht nicht mehr viel. Er wird ziemlich sicher dann auch in London bei den Playoffs am 23. Mai dabei sein. Littler hat sich jetzt wirklich weit nach vorne gespielt, von Platz 5 auf 2 in einer Woche. Bei 18 Zählern, Michael van Gerven nur noch die 3 mit 17, Espinel 16 Punkte, da spielen halt die vielen Finalteilnahmen in den letzten Wochen eine Rolle, wenn man bedenkt, dass er nach 3 Wochen bei 0 Punkten stand. Michael Smith 13, da ist noch alles möglich. Rob Cross, den würde ich auch noch nicht abschreiben mit 11 Punkten, aber zuletzt jetzt auch dreimal in Folge im Viertelfinale rausgegangen. Gervin Price und Wright sind die Sorgenkinder und ich traue mittlerweile auch keinem der beiden mehr den kompletten Turnaround zu. Wright sowieso nicht, aber auch Price, der Rückstand wird zu groß, mich. Ja, du hattest ihn ja letzte Woche zum Premier League Zwischenfazit noch in den Playoffs gesehen. Bist du immer noch so optimistisch?
Ja, also nicht mehr ganz so optimistisch wie letzte Woche.
Grenzenloser Optimismus. Ah,
ja, komm Kevin, aber ich sag mal so, die Premier League ist so eng zusammen, das haben wir dadurch gesehen, du hast gerade gesagt, Luke Littler von Platz 5 auf 2 gesprungen. Denken wir jetzt einfach mal 2 Abende weiter. Lass Gervin Price einen Abend gewinnen, ein Finale spielen, dann ist alles wieder drinne. Also da muss man jetzt hier noch nicht den Tag vor dem Morgen abschreiben. Also die Premier League ist eng zusammen und da kann das in 2 Wochen wieder ganz anders aussehen. Gervin Price hat das in seiner Insta-Story ganz richtig konstatiert. Er scored gut, wenn er die Doppel vor den Gegnern trifft, gewinnt er das Spiel. Damit hat der Mann natürlich ganz recht. Unfassbare Weisheiten. Ja, also das kann auch in 2 Wochen ganz anders aussehen. Also ich will das jetzt hier noch nicht komplett abschreiben. Ich bleibe einfach mal bei meinem Tipp.
Price hat in den nächsten 3 Wochen zumindest auch machbare Auftakthürden. Wright ist es jetzt am Donnerstag in Manchester, dann in Birmingham wird es Michael Smith sein und in Sheffield Rob Cross, also all die Spieler, die mit ihm Stand jetzt eben nicht bei den Playoffs dabei wären. Vince, zum Abschluss dieses Premier League Blocks, deine Top 4 für die Ligaphase, wer wird in die Playoffs kommen?
Ich glaube tatsächlich, dass wir die die Playoff-Spieler jetzt schon in den Top 4 haben. Jetzt mache ich es mir wieder einfach, aber wenn man es einfach mal durchdenkt, Humphries, Littler, Van Gerven, alle drei unfassbar stabil, die drei besten Spieler der Welt momentan, die sich wirklich ja gegenseitig oder abwechselnd die Titel holen oder die Premier League Night Wins. Und ja, Nathan Espinel, ich hätte es niemals gedacht vor dieser Saison. Ich dachte, er ist wirklich eher so ein Wackelkandidat, der jetzt zwar nochmal mit dabei ist. Aber klar, auch als World Matchplay Champion völlig zu Recht, gar keine Frage. Trotzdem auch immer mal wieder Schwierigkeiten hatte und die Premier League ist wirklich gnadenlos. Du hast nur Topspieler. Da habe ich wirklich gedacht, dass er mit Peter Wright zusammen eines der Sorgenkinder ist. Er beweist uns wieder, dass er ein unglaublicher Kämpfer ist und ein fantastischer Dartspieler, obwohl ist es mir jetzt auch in München wieder aufgefallen, ich stehe da seitlich an der Bühne und sehe diesen ganzen Wurfablauf und Wurfrhythmus, das ist wirklich alles Anti-Lehrbuch, also der ganze Körper bewegt sich, dieses Gewippe, dann natürlich auch mit dem Datitis-Problem, dass er dann mal wieder absetzen muss, dann wieder, also es ist unfassbar, wie er trotzdem so gut spielt. Deshalb wird auch er in der Top 4 sein. Der Bully Boy einfach zu unkonstant dieses Jahr. Rob Cross, fand ich, hat eine sehr solide Premier League-Saison gespielt. Da fehlt dann aber doch das gewisse Etwas. Ja, und Price und Wright, für die war es einfach eine Saison mit zu vielen verpassten Chancen, zu vielen Niederlagen. Entsprechend glaube ich da nicht, dass sich da nochmal was tut.
Dann ist die Premier League für diese Woche damit konkludiert. Ich habe hier noch drei interessante Sachen auf dem Zettel stehen. Die gehen wir jetzt noch kurz an. Kevin, was schießt dir in den Kopf, wenn ich Tergel Kurelku sage?
Gar nichts.
Ah, das ist eine Schande. Wir kommen von den ganz Großen des Sports zu den ganz Kleinen. Ich habe was Interessantes gelesen, und zwar Folgendes. Das ist einer der mongolischen Talente bei der JDC. Also einer, der auch bei der JDC-WM im letzten Jahr mit 13, 14 Jahren schon wirklich auf sich aufmerksam gemacht hat. Sein erstes Spiel dort bei der WM mit 94 gewonnen hat, dann mit 86 gegen Luke Littler verloren hat, der 107 gespielt hat. Das mal so in den Raum gestellt. Und ich habe was Interessantes gelesen. Der junge Mann ist 14 Jahre alt, war jetzt im mongolischen Fernsehen, und Steve Brown hat das gepostet. Der ist jetzt auf dem Weg oder ist hingereist zur JDC, zu einem weiteren Wochenende auf der Insel, und er haust nirgendwo geringer als in der mongolischen Botschaft in London, die extra für ihn einen Practice-Raum eingerichtet haben mit Board und so weiter und so fort. Also soweit hat es der Sport gebracht, dass ein 14-Jähriger aus der Mongolei in der mongolischen Botschaft in London für ein JDC-Event haust.
Tergel Kurelko ist ja schon jetzt mein neuer Favorite-Spieler aus der Mongolei. Ich kenne auch keine anderen gerade. Also es gibt ein paar auf der Asian Tour, ne? Aber Mongolei irgendwann auch beim World Cup in Frankfurt, und dann wird Tergel Kurelko mein Mann sein.
Ja.
Weltklasse.
Finde ich auch. Wahnsinn-Story. Dann lass uns jetzt wieder zurückgehen auf die Tour. Ich habe das vorhin kurz angekündigt, weil das ist eine ganz interessante Sache. Ich habe einen Blick auf das Tourcard-Race geworfen, also das Preisgeld, was von jetzt quasi April bis Ende Dezember zu verteidigen ist, sprich das Preisgeld gewonnen April 2022 bis Dezember 2022, also das, was wie gesagt verteidigt werden muss. Schauen wir da drauf, gibt es ein paar Sachen, die sind wirklich ganz interessant. Luke Humphreys als klare Nummer 1 der Welt mit fast 900.000 Pfund Vorsprung vor der Nummer 2 der Welt, wenn jetzt quasi das wäre. Und die Nummer 2 wäre Rob Cross, vor der Nummer 3 Michael van Gerwen. Luke Littler wäre die Nummer 10 der Welt, und da zählen jetzt quasi nur 4 Monate Preisgeld rein. Andrew Gilding wäre die Nummer 11 der Welt. Michael Smith gerade so die Nummer 15, punktgleich oder preisgeldgleich mit der Nummer 16, Gary Anderson, also da wirklich ein knappes Rennen, auch nicht aus den Top 16 rauszufallen. Martin Schindler, die deutsche Nummer 1 auf Platz 27, gefolgt von Ricardo Pietrzko auf Platz 28, also ein neues Duo beim World Cup, weil Gabriel Clemens nur noch die Nummer 30 der Welt wäre, und sowohl Mervyn King als auch Alan Suter und Menzo Suljovic würden Stand jetzt ihre Tourkarte verlieren.
Und Roby John Rodriguez übrigens der Erste, der sie nicht behalten würde. Der ist aktuell die 65, also auch da aus deutschsprachiger Sicht ein ganz, ganz enges Rennen. Menzo auch nicht weit entfernt, Daniel Klose knapp dahinter. Ist natürlich jetzt noch sehr viel zu gehen, aber Luke Littler schon auf der 10 mit der Ausgangslage ist natürlich Wahnsinn. Und ich wage jetzt mal die These, dass Luke Littler definitiv unter den Top 4 stehen wird, beziehungsweise ja, Platz 2 ist da auch völlig im Bereich des Möglichen. Das sind knapp 100.000 Rückstand aktuell auf Cross, und wer weiß, nach der nächsten WM Littler direkt ganz vorne drin.
Und dann stell dir mal vor, Humphreys Littler beim World Cup. Also das wäre doch Wahnsinn, was da für eine Scoring-Power kommen würde. Das wäre doch unfassbar. Ich hätte so Bock.
2025 würde der Titel dann ziemlich sicher in England gehen. Also gerade England, wo ja super viel Fluktuation herrscht. Dieses Jahr das Duo Humphreys und Smith, und das ist ziemlich sicher. Aber danach dürfte Luke Littler da schon ein Wörtchen mitreden Richtung 2025.
Dann im Finale gegen die Mongolei.
Ja, gegen Tergel Kurelko.
Kurelko.
Ja, so ist es. So, dann haben wir jetzt noch einen letzten Punkt, um diese Folge zu beschließen. Und das ist einer, der liegt mir ganz besonders am Herzen. Und zwar die My Dart Coach Championship 2024. Und ich würde mal sagen, bevor ich hier mit den ganzen Fakten um mich schieße und so weiter und so fort. Kevin, du warst im letzten Jahr mit dabei. Und als Kommentator hast den Stream kommentiert, und es war wie folgt: Du bist ja viel im Darts unterwegs, bekommst vieles mit, aber nicht so auf diesen freien Turnieren, also da bist du jetzt nicht jedes zweite Wochenende und sowas. Erzähl mal kurz deine Eindrücke vom letzten Jahr, bevor ich zu diesem Jahr das ganze Feuerwerk abbrenne.
Ja, es war erstmal sehr, sehr schön. Viele Gesichter, die man sonst nur aus Podcast-Folgen oder von Instagram etc. pp. Kennt, mal in Real Life zu sehen und dann auch dort spielen zu sehen und darüber sprechen zu können im Kommentar. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es war natürlich vor allen Dingen von allem etwas dabei. Also klassische Hobbyspieler, aber dann auch ambitionierte Spieler, wie zum Beispiel ein Christopher Tondas, der ja das Turnier auch gewonnen hat. Und dieses Jahr kann ich leider nicht dabei sein. Also da gibt es einen Terminengpass, eine Terminkollision, weshalb ich leider nicht dabei sein kann. Aber würde dieser Terminengpass nicht bestehen, wäre ich erneut am Start. Also es hat mir Spaß gemacht, vor allen Dingen auch rund um das ganze Event schon am Vorabend dabei gewesen zu sein und so. Also das war ja auch von der Organisation letztendlich alles sehr, sehr passend. Es gibt ja sicherlich immer so ein paar Kinderkrankheiten, die sind aber bei einem großen Turnier auch ganz normal, wurden dann aber auch relativ schnell dann behoben. Dementsprechend kann ich da nur die Empfehlung geben.
So, und jetzt komme ich kurz zu den Fakten und binde da noch einmal kurz dich ein, Vince, damit du mir sagst, wie krass das Ganze ist. Also, wir machen die MyDartCode Championship in diesem Jahr und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das Ganze findet statt am 10. August, also ja, Ende Sommer, 10. August 2024. Merkt euch das Datum und jetzt kommen kurz die Fakten. Wir haben Kapazität für bis zu 384 Spieler auf 64 Boards und es gibt ein Preisgeld von 4.000 Euro. So, Vince, jetzt kommst du und zwar folgendes. Du weißt, wie teilweise Ticketverkäufe losgehen, Anmeldungen und so weiter, Next Gen und so weiter, diese ganzen Sachen. Wir haben gestern Abend um 18 Uhr die Anmeldung gelauncht. Also jetzt gerade sind auf den Punkt, wir nehmen hier um 9 Uhr morgens am Dienstag auf, sind 15 Stunden rum. Wir haben Stand jetzt 331 angemeldete Spieler für das Turnier. Es hat keine Stunde gedauert für die ersten 100 Anmeldungen. Jetzt sind 331 von 384 Startplätzen weg. Das ist unfassbar, oder?
Das ist wirklich stark. Hut ab. Also da habt ihr anscheinend einen sehr, sehr, sehr guten Job gemacht letztes Jahr und die Leute wollen unbedingt wiederkommen und bringen auch noch ein paar Freunde mit. Wo findet das Ganze denn statt überhaupt?
Dazu komme ich jetzt. Das Ganze findet wie im letzten Jahr auch in Bad Salzuflen statt, in einer großen Sporthalle. Dort haben wir Kapazität für insgesamt bis zu 700 Leuten vor Ort. Das heißt, Begleitpersonen und so weiter sind erlaubt. Ihr könnt euch informieren auf unserer Website mydartcoach.com/mydartcoach-championship2024 und es gibt noch so viel mehr drumherum zu wissen. Wir werden ein Streaming-Board haben, was wieder den ganzen Tag überläuft. Das wird professionell aufgezogen, auch wieder gut kommentiert werden, auch wenn es in diesem Jahr nicht Kevin ist. Es wird eine Gruppenphase geben, dann die K.O.-Phase und so weiter. Es wird ein Wahnsinns-Turniertag. Wie gesagt, Preisgeld 4.000 Euro. Der Sieger geht mit einem vierstelligen Betrag 1.000 Euro nach Hause. Ich bin Feuer und Flamme. Eigentlich habe ich gedacht, ich werde hier im Podcast, weil ja gestern Abend erst die Anmeldung kam, nochmal richtig Werbung machen. Jetzt gerade bin ich ganz ehrlich, wenn wir hier jetzt über die MyDartCode Championship reden und der Podcast morgen früh rauskommt, weiß ich nicht mal, ob noch von den 384 Startplätzen überhaupt noch welche da sind. Also das ist unfassbar, wie das angenommen wurde, wie das viral gegangen ist. Und ich kann mal so viel sagen, ich halte mich jetzt mal noch zurück mit einigen Informationen, weil da gibt's noch einige Leckerbissen, die wir dann in den nächsten Wochen nach und nach droppen werden. Da gibt's immer noch so Kleinigkeiten, die den Anreiz schaffen. Deswegen, wenn ihr Bock habt auf die MyDartCode Championship, dann schaut bei uns auf der Website vorbei, meldet euch an. Den Link gibt's auch unten in den Shownotes und wir oder beziehungsweise ich, Kevin, du kannst ja leider nicht, würde mich dann wahnsinnig freuen, wenn ihr an dem Tag mit dabei seid und einer von den 384 Spielern seid, die dort um den Turniersieg und das Preisgeld von 4.000 Euro kompetitieren werden. Also das wird ein Megatag, 384 Spieler, 64 Boards, 4.000 Euro. Kevin, auf einer Skala von 1 bis 10, wie krass ist das, wenn 3 das Höchste ist?
Ich will es ja dann kaum erleben, wenn du wirklich Werbung machst. Das ist ja der Wahnsinn.
Wieso?
Also du bist echt hier wie ein Marktschreier in Hamburg. Das ist ja irre.
Frischen Fisch.
Ja, so ungefähr. Nein, was soll ich denn da jetzt noch zu sagen? Die Anmeldungen werden wahrscheinlich eh schon voll sein, wenn dieser Podcast erscheint. Dementsprechend erübrigt sich das.
Ja, okay. Also ist Wahnsinn. Ich bin hin und weg, Feuer und Flamme. Ich weiß gar nicht mehr, wo unten und oben ist. Also ja.
Das merkt man gar nicht.
Ja, okay, gut. Ja, komm, dann macht ihr doch hier noch das Outro und dann ist auch gut.
Micha muss ins Sauerstoffzelt. Vince, ich bedanke mich sehr Und das auch im Namen von Micha, denke ich, dass du hier dabei warst zu früher Stunde nach einem langen Wochenende, nach einem langen Osterwochenende in München und gerne in Zukunft wieder.
Vielen Dank euch und ja, danke.
Ciao.
Ciao, macht's gut. Ciao.